diese Zusatzrolle wäre also die von Vorlesungskoordinatoren, wenn ich an die beiden auch ein bisschen richte, um sozusagen die Interaktion zwischen Ihnen und mir zu sicherzustellen. Es war in den Jahren, wo ich das nicht gemacht habe, so, dass ich oft am Tag nach den Vorlesungen 300 E-Mails von Studierenden hatte. Die kann ich unmöglich beantworten. Ja, das geht nicht. Dann versuche ich natürlich, die Vorlesung so gestalten, dass nicht zu viele Fragen auftauchen, was manchmal auch deprimierend ist für Sie, wenn alles klar ist. Das heißt, dort, wo Studiergruppen unter Ihnen wichtige Fragen oder wichtige Vorschläge hätten, dann würde ich die beiden Kolleginnen, ebenso wie die Kollegen, die im Tutorium tätig sind und sich dort natürlich an die Frau Magister Ballenberger wenden können, bitten, bestimmte Fragen zu bündeln. Ja? Das heißt, neben der Aufnahme des Vorlesungsstoffes und seinem Einklinken auf der Homepage, was dann alles das nächste Mal Ihnen auch bekannt gegeben wird, wo man das downloaden kann, wäre ein bisschen die Frage an die beiden, ob sie sich bereit erklären könnten, so ein bisschen ein Q&A-Stelle zu bilden, Questions and Answers, und das, was an häufig gestellten Fragen von Ihnen herkommt, so aufzubereiten, dass ich mit Ihnen das auch ein bisschen durchgehen kann, was da vielleicht offen geblieben ist. Ich würde auch die Tutorien entlasten. Und zugleich hätten Sie die Gewissheit, dass Sie in Ihren Diskussionsgruppen auch eine Ansprechstelle hätten, selbst wenn ich gar nicht bin oder nicht da bin oder sonst wie nicht antworten kann, dass die Frage nicht verloren geht. Ja, also dass wir diese Vernetzungen untereinander auf diese Weise verdichten. Wenn das geht und wenn das klappt, dann werden wir das nächste Mal also nochmals in dieser Weise bekannt geben. Tutorium, Tonband, Vorlesungskoordinatoren, Lese- und Studiergruppen plus der Literatur selber, das ist also sozusagen die Palette von Hilfsmitteln, die wir hier anbieten und die es Ihnen erleichtern sollte, den Stoff zu bearbeiten, zu verstehen, zu erlernen. Noch ein Wort zur Pflichtliteratur selber, die ich nicht wiederholen muss, weil sie ohne dies auf Seite 15 des kommentierten Vorlesungsverzeichnisses angegeben ist. Das ist das Kapitel 11 meines Buches Erkundungen, Wege zur transkulturellen Analyse, heißt dieses Kapitel 11. Und das ist andererseits das Buch History and Theory in Anthropology von Alan Arnold 2000, das eben auch schon von Magister Ballenberger angesprochen wurde. Allerdings darf ich darauf hinweisen, dass Sie heuer, das soll Ihnen auch als Erfahrung aus den letzten Jahren ein bisschen zu lernen erleichtern, beim Lesen und beim Studieren dieses Buches nicht die Kapitel 1, 10 und 11 als Prüfungsstoff lesen müssen. Ja. History and Theory and Anthropology von Alan Barnard ist also Pflichtliteratur, aber Darwin nicht Teil des Prüfungsstoffes. Sie sind natürlich gerne eingeladen, zur allgemeinen Erbauung des Kapitels trotzdem zu lesen, aber sie werden nicht geprüft. Kapitel 1, 10 und 11 werden also nicht geprüft. Wenn es um einen groben Überblick über die gesamte Vorlesung geht, Geschichte der sozialen Kulturanthropologie, so darf ich Sie einladen, damit Sie sich leichter orientieren, früher oder später und nicht erst am Ende der Vorlesung vielleicht wirklich meinen Beitrag im Kapitel 11 zunächst einmal zu lesen, weil er gibt eine Art Kompass durch die Vorlesung. Ansonsten werde ich mich im Aufbau der Vorlesung grundsätzlich
an die Hauptkapitel in History and Theory Anthropology halten, wie sie Helen Barrat hier präsentiert hat. Aber einiges wird doch auch inhaltlich anders formuliert oder akzentuiert werden. Es gibt also keine 1-zu-1-Entsprechung. In den Grundakzenten aber werden vor allem die Kapitel 2 bis 2 bis 8 und 9 doch im Aufbau unserer Vorlesung ebenfalls eine Rolle spielen. Damit komme ich zu einem ersten groben Überblick über das, was uns hier beschäftigt. Und das ist, wenn Sie so wollen, auch die Grundarchitektur nicht nur der Vorlesung, sondern auch die Grundarchitektur des Artikels Wege zur transkulturellen Analyse. Mir hilft es zunächst immer selbst, wenn ich etwas neu wahrnehme oder lerne, es zunächst in einer ganz einfachen Form präsentiert zu bekommen und nicht in sehr, sehr ausschweifenden Wortkonstellationen, weil ich mit dieser einfachen Formel mir dann sozusagen die Eselsbrücke für alles Weitere bauen kann. Manche von Ihnen werden ähnlich lernen, andere vielleicht nicht. Für die, die ähnlich lernen, wie es gerne du, also diese einfachste Formel zur Vorlesung. Die einfachste Formel zur Vorlesung behandelt die Geschichte der Kultur- und Sozialanthropologie als Geschichte, die zwei große Wenden hat. Die erste Wende verläuft etwa um das auslaufende 19. und beginnende 20. Jahrhundert. Die zweite Wende verläuft etwa um die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Vor der ersten Wende sind die hauptsächlichen Forschungsansätze und Orientierungen der Ethnologie, der Kultur, der Sozialanthropologie im sogenannten Evolutionismus geprägt. Nach dieser Wende wendet man sich eben ab vom Evolutionismus und wendet sich den großen Hauptströmungen des 20. Jahrhunderts zu, die im Wesentlichen drei sind. Diese Hauptströmungen des 20. Jahrhunderts erreichen ihren Höhepunkt und auch in gewisser Weise überschreiten diesen Höhepunkt etwa um die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Man spricht da von der postmodernen Wende. Und so gesehen sind die Hauptströmungen des 20. Jahrhunderts eben die großen modernen Theorien und Methoden des 20. Jahrhunderts in unserem Fach. Und diese Wende wäre als die postmoderne Wende zu betrachten. Danach, und das liegt dann schon bereits jenseits der historischen Betrachtung unseres Faches, wie sie hier in dieser Vorlesung im Mittelpunkt steht, beginnen die wichtigsten Gegenwartsströmungen. Aber wir wollen eben am Ende dieser Vorlesung doch dort hinführen zu diesen wichtigsten Gegenwartsströmungen. So gesehen sind die drei bekannten Hauptströmungen im 20. Jahrhundert, die unser Fach zumindest außerhalb des deutschsprachigen Raumes, aber zum Teil auch innerhalb des deutschsprachigen Raumes reden, auch in aller Kürze zu benennen, als der Strukturalismus, der insbesondere in Frankreich verankert ist, als der Funktionalismus, der zunächst insbesondere in Großbritannien verankert ist, und als der Kulturrelativismus, der insbesondere, aber wie die anderen auch ebenfalls nicht nur, aber insbesondere in Nordamerika und in den USA. Ja, diese drei Strömungen heißen also nochmals Strukturalismus, Nationalismus und Kulturrelativismus. Das ist der Überblick zur Vorlesung, das ist der Überblick, worum es hier geht. Wenn Sie das merken, dann haben Sie nicht nur eine gute Eselsbrücke für alle Details, mit denen wir uns in weiterer Folge auseinandersetzen werden, sondern Sie können auch damit durchaus den einen oder anderen Text, den Sie sonst wo in der Ethnologie kennenlernen, ein bisschen überprüfen und abchecken, aus welcher Tradition kommt denn der oder die. Oder, wenn Sie wollen, können Sie natürlich auch sagen, bin ich eher das eine oder eher das andere, wenn Sie sich im Verhältnis zu diesen verschiedenen Strömungen und Denkweisen definieren wollen. Muss man ja nicht, kann man aber. Kann man auch spielerisch als Rollenspiel machen und zum Beispiel eine gemeinsame Lesegruppe einrichten, wo die eine jezornige Funktionalistin und die andere eine fanatische Strukturalistin spielt und man dann miteinander streitet, wie etwa Geburtstagsrituale in Österreich richtigerweise zu interpretieren sind. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch kreativ mit all dem umzugehen, was uns hier beschäftigt vielleicht. Wegweiser, Überblick, kleines Mini-Konzentrat, mit dem man schon recht weit kommt, um in dieser Vorlesung sich zurechtzufinden. Ja? Erstes und wichtigstes, das mal auswendig gelernt haben und nächste Woche bereits fast im Schlaf wieder wissen, ist, na sagen wir nicht schon ein Viertel der Vorlesung, aber ist schon das A im ABC. Das ist wichtig. Nicht alles, was ich in weiterer Folge zu sagen habe, ist gleich wichtig wie das, aber das ist schon wichtig. Zweitens will ich Ihnen schon auch ein bisschen nahe bringen, warum wir an unserem Institut, und das ist sicher auch ein Unterschied zu den anderen Instituten im deutschsprachigen Raum, ob es jetzt in München oder in Zürich, in Heidelberg oder in Leipzig angesiedelt sind, warum wir an unserem Institut so intensiv Wert legen auf die englischsprachigen und die französischsprachigen Traditionen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass der deutschsprachige Weg in der Ethnologie wie in so vielen anderen Bereichen des Lebens durchs 20. Jahrhundert ein besonders gebrochener und ein besonders schmerzvoller war. Und hängt eben auch damit zusammen, dass die Möglichkeiten aus der deutschsprachigen Ethnologie Bleibendes für die Gegenwart zu holen nicht so einfach sind. Wir haben hier trotzdem eine eigene Vorlesung zur Geschichte der deutschsprachigen Ethnologie gemacht, die gegenwärtig der Kollege Mückler betreut. Aber Tatsache ist halt, dass insgesamt für die Ausbildung die Geschichte und die Gegenwart der deutschsprachigen Ethnologie am Institut in Wien keine große Rolle spielt, sondern darauf Wert gelegt wird, dass sie ohne englisch- und französischsprachige Ethnologie, also ohne Kenntnis dessen, was in der englischen französischsprachigen Ethnologie passiert ist und heute wesentlich ist, in dem wahrscheinlich nicht gut abschließen können. Ich sage das auch deswegen, weil die Texte, die Sie im Laufe dieses Studiums, nicht nur in dieser Vorlesung, gebeten werden zu lesen, noch immer mehrheitlich englisch sind und wir darauf bestehen, dass es zumindest ein passives Englisch Kenntnis geben muss, um das Studium abschließen zu können. Sie können also nicht eine Diplomarbeit schreiben, ohne englischsprachige Literatur gelesen zu haben und zu zitieren. Wenn wir mal das Baccalaureat einführen, mag das anders sein, aber derzeit geht es nicht und ich will es Ihnen einfach gleich mal sagen, es ist ein nicht verhandelbarer Gegenstand. Es geht nicht. Ja, es muss sein. Also wenn Sie nicht Englisch können, glaube ich, ist es besser, dass Sie ein Studium sich suchen, wo Sie Englisch nicht brauchen. Das ist
daher auch so, dass die Werke nicht immer übersetzt sind. Und darum haben wir uns bemüht, übersetzte Werke zu finden. Aber manches ist wichtig und trotzdem noch nicht übersetzt. Da muss man sich darauf fast machen, dass man einiges in Englisch lesen wird müssen. Bei Französisch können wir es nicht verlangen, da bemühen wir uns darum, dass die Sachen auf Deutsch vorhanden sind. Aber generell ist es so, und das zeigt ein bisschen, glaube ich, auch unser Institut aus, mit zusammen mit wenigen anderen deutschsprachigen Raum, dass wir seit gut 15, 20 Jahren uns sehr stark daraufhin orientiert haben, eine enge Vernetzung nicht nur in der Forschung, sondern vor allem auch in der Lehre, und da ist am Anfang dieser ganzen Ausbildung mit den Kollegen und Kolleginnen im skandinavischen Raum, in Holland, in Großbritannien, in Belgien herzustellen und diese durch die Sprache scheinbar selbstverständliche Naturwüchsigkeit der primären Kommunikation innerhalb des deutschsprachigen Raums deutlich anzustreifen. Macht wahrscheinlich auch eine Qualität unseres Instituts mittlerweile aus. Sie müssen, wenn Sie Ethnologie in Wien studieren, ungefähr dreimal bis viermal so viele Prüfungen machen wie in München oder in Heidelberg. Es wird einfach mehr von Ihnen verlangt, die Prüfungen sind schwieriger. Das heißt, Sie haben am Ende des Studiums für den nicht-wissenschaftlichen Berufsweg, ebenso für den Berufsweg als Wissenschaftlerin, schon eine wesentlich bessere Ausgangschance, was Ihre Kompetenzen anbelangt. Und das zeigt sich unter anderem auch daran, dass die Bewerbungen und Posten am Institut innerhalb des deutschsprachigen Raums jetzt also sehr, sehr sensationelle Züge angenommen haben. Bei der Nachfolge Bernhard, die zweite volle Professur in diesem Institut, neben der, die ich inne habe, ist gerade im Ausschreibungsprozess begriffen. Und da haben wir nicht nur sensationelle 85 Bewerbungen vorliegen, sondern davon mehr als die Hälfte von außerhalb des deutschsprachigen Raums durchaus Spitzennamen. Insofern zeigt das alles schon, ohne dass ich Ihnen jetzt total elitär daherkommen will, dass das schon ein gutes Institut ist und dass Sie gebeten sind, uns dabei zu helfen und dass es ein gutes Institut bleibt. Das bedeutet eben, beim Lernen und beim Studieren für diese Vorlesung, dass Sie ein Fach hier studieren, das ein bisschen stärker ausgerichtet ist an dem insgesamt, nicht nur in dieser Vorlesung, wie Ethnologie und Kultur- und Sozialanthropologie in England, in Skandinavien, zum Teil auch in Frankreich unterrichtet wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieses Fach eine etwas stärkere Nähe zu den Sozialwissenschaften hat, aber sich auch verbunden fühlt mit den historischen Disziplinen. Irgendwo an der Schnittstelle steht dazwischen beiden. Und das unterscheidet die Ethnologie oder Social Anthropology in England oder Skandinavien wohl am deutlichsten auch von dem, wie Anthropologie in den USA unterrichtet wird. In den USA haben wir eben den schon in anderen Vorlesungen angesprochenen sogenannten Four-Field Approach, über den wir in dieser Vorlesung noch genaueres hören werden, in dem Sociocultural Anthropology nicht in erster Linie als Nachbardisziplin von Soziologie und Geschichte verstanden wird, wie an den meisten Instituten in Westeuropa, sondern wo in den USA und Nordamerika eben Sociocultural Anthropology als eine von Four Fields betrachtet wird. Drei andere sind Linguistic Anthropology, Physical Anthropology und Archaeological Anthropology. Das heißt, dass Sie bei uns eher diese stärker an westeuropäischen und orientierte Fachausbildung erhalten, in den USA diese vorhin angesprochene Four Field Ausbildung. Während Sie im deutschsprachigen Raum anderswo in den meisten Instituten, nicht in allen, manche gehen einen ähnlichen Weg wie wir, die Zürcher etwa, zum Beispiel auch die Westberliner FU, aber ansonsten oft einen sehr stark
in den historischen Traditionen alleine orientierten Ausbildungsweg vorfinden. Auch von daher also besonderes Gewicht hier auf ein gutes Verständnis der europäischen, der westeuropäischen Traditionen. Gerade wenn es um das 20. Jahrhundert geht, also insbesondere vom Funktionalismus und Strukturalismus, das frage ich auch genauer, das will ich auch genauer wissen, und von den Vorläufertraditionen, die überall in Nordamerika ebenso in Europa wichtig waren. Die amerikanischen Traditionen sind mir nicht unwichtig, aber gerade im 20. Jahrhundert werden sie merken, dass ich sie doch auch recht stark einer kritischen und nicht immer positiven Beurteilung aus meiner Sicht unterziehe. Danach, wenn es sozusagen um die Gegenwart geht, dann gewinnen die amerikanischen Strömungen dann aber durchaus Gewicht, das betrifft dann aber eher die Vorlesungen, die sich mit der Gegenwartssituation befassen. Das führt uns schon zu einer wichtigen und selbstkritischen Frage in diesem Zusammenhang. Frankreich, England, deutschsprachiger Raum, USA, das sind alles Industrieländer und Industrieräume, von denen wir hier sprechen. Ist das denn so notwendigerweise, dass sich eine Wissenschaftstradition, die sich doch hauptsächlich mit anderen und nicht nur mit europäischen Kulturen und Kulturtraditionen befasst, dann trotzdem und erst recht ihre hauptsächlichen Machtpositionen in eben diesen angloeuropäischen Metropolen hat und dort ihre Traditionen liegen? Ja, das ist die längste Zeit tatsächlich so, vor allem in der Geschichtsperiode, mit der wir uns hier befassen. Das lässt sich nicht leugnen, das hängt auch mit den Machtverhältnissen des 19. und des 20. Jahrhunderts zusammen, dass die wichtigsten Ausbildungsstätten, die wichtigsten Forschungstraditionen in den genannten Zentren Europas und Nordamerikas lagen. Das ändert sich allerdings dann für die Gegenwartssituation doch sehr intensiv. So, dass wir heute in der gegenwärtigen kultursozialökologischen Weltlandschaft durchaus davon sprechen können, es gibt entscheidende Forschungszentren in Brasilien und in Mexiko, in Indien und in Indonesien, in Sri Lanka und in Südafrika etwa. Viele dieser Forschungszentren ihrerseits anknüpfen an intellektuelle Traditionen, die ursprünglich aus Europa kamen, ist kein Grund zur Resignation, sondern eher ein positiver Anknüpfungspunkt daran, dass offensichtlich, wie schon einmal heute betont, nicht alles so dumm war, was da auch in Zeiten des Kolonialismus über fremde Kulturen geschrieben wurde, auch wenn es von toten weißen Männern stammte. Und dass diese toten weißen Männer nur deswegen, weil sie tot und weiß und männlich waren, nicht immer falsche Dinge gesagt haben, sollte uns doch ein wenig beflügeln, uns mit ihren Ideen und Gedanken auseinanderzusetzen. Mit der Phase des Evolutionismus in einer daran anknüpfenden Phase, die wir hier nicht so ausführlich behandeln, der Phase des Diffusionismus, zu der einiges ausführlicher als in der Vorlesung gesagt, im Kapitel 4 von Alan Barnard steht. Zuvor will ich Sie aber nochmal befragen, ob das, was wir bisher besprochen haben, inhaltlicher und konzeptionalischer Art, soweit klar ist, oder ob Sie dazu noch fragen.
Ja. Das
bedeutet im Prinzip, dass man als Student an den meisten amerikanischen Universitäten, wenn man Anthropology studiert, nicht das, was Sie hier studieren
kann, alleine studieren kann, sondern drei andere Fächer in irgendeiner Kombination zumindest in der ersten Studienhälfte machen muss. Das heißt, sie hätten ebenso Vorlesungen über Humanbiologie und Neandertaler und die physische Anthropologie als ein Subbereich, linguistische Anthropologie, Grundlagen der Linguistik als einen zweiten Bereich und Urgeschichte als einen dritten Bereich, neben dem, was wir hier machen, in den ersten vier Semestern zu studieren, Prüfungen zu machen und sich dann zu entscheiden, ob sie sich in den einen oder anderen Bereich spezialisieren für ihre Diplomarbeit. Und ihre Lehrer wären eben nicht wie in Europa hauptsächlich Social Cultural Anthropologists, sondern ein Institut wie unseres wäre dreimal so groß, aber hätte Vertreter aller vier Fächer in seinem Staff. Danke.
Ja. Nein,
ich habe mein Kapitel 11 gemeint, das in den Erkundungen drin steht. Das ist besonders wichtig, ja. Sozusagen als Orientierungshilfe. Es gibt beim Kapitel 11 aus dem Bahnhofbuch, habe ich ja gesagt, dass das nicht verpflichtend ist. Ja, das mit den vier Fragen stimmt, das mit den drei Fragen ist hinfällig. Es hat sich einfach auch gezeigt, dass es ausgewogener ist und leichter mit dem Tutorium zu zentralisieren. Noch Fragen inhaltlich oder organisatorisch? Ja. Welche Texte es sind, wird im Tutorium selber bekannt gegeben? Ja, genau. Was ich allerdings dann, wenn wir dorthin kommen, schon sagen möchte, ist, also dass der Beitrag X oder Beitrag Y, den wir hier in der Vorlesung behandeln, eben auch ausführlich im Tutorium auch vertieft werden kann oder gerade vertieft wird. Im Moment darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir auch eine der besseren Bibliotheken, Fachbibliotheken am Institut haben, wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, und dass manche der Werke, die wir hier in der Vorlesung behandeln oder im Tutorial behandelt werden, nicht nur in der Fachbibliothek und nicht nur in der Universitätsbibliothek, sondern auch in der Lehrbuchsammlung der Universität, einer Abteilung, wo Sie sich hinsetzen können und die Sachen dort lesen können, die aufgestellt sind, zugänglich sind. Und diese Lehrbuchsammlung vorliegen, darf ich Ihnen auch von daher ans Herz legen. Gerade in einer Zeit, wo die Universitätsbibliotheken besonders unter dem Druck des Sparregimes stehen, das von mancher Stelle her dem man eben auferlegt ist, glaube ich, sollte man von diesen Einrichtungen, die sehr sinnvoll sind, profitieren und sie nutzen. Gut, dann erlauben Sie mir zum Abschluss der heutigen Stunde einige wesentliche Voraussetzungen zu dieser ersten Phase, der evolutionistischen Phase in der Geschichte der sozialen Kulturen zu sagen. Die Voraussetzungen, warum man in der Regel sinnvollerweise mit dem Evolutionismus beginnt, sind kurz gesagt die, weil in dieser Phase die Sozial- und Kulturanthropologie etabliert wurde als akademisches Fach. Da gab es die ersten Lehrstühle, da gab es die ersten Habilitationen, die ersten Institute. Der erste Lehrstuhl überhaupt in unserem Fach war eben von einem der Evolutionisten besetzt, belegt, den wir nächste Stunde noch genauer behandeln werden, Sir Edward B. Tyler.
Er heißt übrigens wirklich Taylor und nicht Schneider. In dieser Phase des ausgehenden 19. Jahrhunderts, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, war Taylor einer von mehreren, die verstanden, dass der Evolutionismus nicht nur eine ganz wichtige zeitgenössische Strömung in den Naturwissenschaften war, sondern dass es für die soziokulturelle Seite der Entwicklung der Menschheit vielleicht auch sinnvoll ist, sich über die großen Etappen der Entwicklung des Menschen in sozialer und kultureller Hinsicht auch Gedanken zu machen. Wenn ich das noch einmal mit Ihnen durchdenke, dann werden wir schon darauf verwiesen, dass die Anregung, also die Taylor und andere in ihrer Zeit erhielten, aus den Naturwissenschaften kam. Welcher Name ist es denn vor allem, der für die Strömung der großen Etappen der Entwicklung des Menschen aus den Naturwissenschaften genannt werden muss? Ja, ganz genau. Sir Charles Darwin, der große naturwissenschaftliche Denker, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts systematisch, das heißt durch Vergleich und Beobachtung lebender Arten, wie auch durch Induktion und Deduktion, durch Schlussfolgerungen aus dem Einzelnen und Schlussfolgerungen aus dem Allgemeinen, die These aufstellt, dass sich im Leben der Natur die Dinge nicht zufällig zugetragen haben, dass sich im Leben der Natur die Dinge auch nicht, sieht man von der Frage der Anfänge ab, die Darwin nicht berührt hat, aber jedenfalls in weiterer Folge nach den Anfängen, dass sich in der Natur die Dinge auch nicht von Schöpferhand verändert haben, sondern dass sie einer gewissen Logik folgen, weder zufällig noch durch Schöpferhand von den Anfängen abgesehen, sondern durch eine Logik der Entwicklung, die, wie Sie sicher auch wissen, Darwin dazu führte, dass er die These vertrat, dass der Mensch von anderen Primaten abstammt oder vulgär formuliert vom Affen. Natürlich war dieser Evolutionismus, obwohl Darwin selbst gegenüber frommen Menschen sehr vorsichtig war und die Frage der Anfänge, wie jetzt schon zum dritten Mal betont, von sich her nicht in den Mittelpunkt stellte, auch wenn er selber nicht religiös war. Trotzdem war diese These weder Chaos noch Schöpfertum, sondern eine Entwicklungslogik gibt es hier. In der Erdgeschichte, ebenso wie in der Geschichte der Arten, und nicht nur in der Geschichte der Arten, sondern auch in der Geschichte des Menschen. Eine revolutionäre These, die zu vielen kritischen und konfliktreichen Auseinandersetzungen führte, in den Wissenschaften und in der Gesellschaft. Man sollte dabei aber nicht übersehen, dass diese Grundthese von Darwin, es gibt eine allgemeine Entwicklung vom Einfachen und vom weniger Komplexen hin zum Komplexeren und zum manchmal auch Überlegeneren, dass diese These von Darwin erstens nicht aus heiterem Himmel von ihm geboren wurde, sondern ihre Vorläufer hatte, auf die wir jetzt ganz kurz noch zu sprechen kommen werden. Und dass diese These bei Darwin auch nicht so unkompliziert formuliert wurde, wie ich es jetzt in der Zusammenfassung gebracht habe. Darwin sah bei seinem Modell der Entwicklung vom Einfacheren zum Komplexeren sehr wohl Krisen und Rückschritte als Möglichkeiten an in der Entwicklung. Es ging da nicht einfach nur geradlinig emporsteigend zum Komplexen und Höherstehenden, sondern Krisen und Rückschritte waren ebenso möglich. Und geradezu notwendig, weil bei David ja immer auch der Konkurrenzkampf um das Überleben der Arten im biologischen Sinn mitgedacht war. Und gerade nur durch dieses Survival of the Fittest, das Überleben des jeweils Tüchtigsten in der jeweiligen Art oder Gattung, deren Befähigung zur Weiterentwicklung gegeben war. Dadurch also gab es immer auch das Verfallen oder an den Rand gedrängt werden jener, die nicht so fit waren, wie es Darwin sah. Gut, das ist einmal die Grundthesen, die von Darwin ausgehend für die Ethnologie wichtig wurden. Survival of the fittest, Entwicklung vom Einfachen zum Komplexeren. Aus den Naturwissenschaften heraus ein ganz starker Impuls, sich eben auch in den Kultur- und Sozialwissenschaften mit diesen Überlegungen zu befassen. Bevor wir hier einen Schritt weitergehen, eben beim nächsten Mal, und uns überlegen, was Edward Tyler dazu dann innerhalb der Ethnologie, also einer der ersten professionellen Ethnologen, zu sagen hatte, darf ich Sie für die letzten 7 Minuten, bevor die Nachkommenden uns hier heraustragen, noch auf einige Vorläufer dieser evolutionistischen Gedankengänge hinweisen. Das ist mir deswegen wichtig, weil es uns erlaubt, einen zusätzlichen Gedanken unterzubringen, der für unser Selbstverständnis nicht unwesentlich ist. Die wichtigsten Vorläufer der evolutionistischen Ideen entstammen nämlich der französischen und der deutschsprachigen Aufklärung von der Mitte des 18. bis zum beginnenden 19. Jahrhundert. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, etwa deutschsprachige Aufklärung, Kant, Herder, Humboldt, dann ist schon eines ganz klar, nur auf die vorhin schon angesprochenen expansionistischen Interessen des Kolonialismus allein kann man die Entstehungsgeschichte der Ethnologie sicher nicht reduzieren. Da gab es noch was anderes als bloß Kolonialinteresse. Das gab es auch, speziell in England, speziell in Frankreich. Kolonialinteresse, wie kann ich fremde Völker besser verwalten und ausbeuten, und dafür gebe ich ein bisschen Zusatzgeld aus, um Experten auszubilden, die mir das erklären. Dadurch ergibt sich ein Strang zum Entstehen der Ethnologie als eigenes akademisches Fach. Keine Frage. Aber deutsche Aufklärung zum Beispiel, in einer Zeit, wo es Deutschland noch nicht gab, und daher auch kein deutsches Kolonialinteresse, sondern 37 deutsche Fürstentümer. Das ist offensichtlich nicht geprägt vom Kolonialinteresse. Das ist, wenn Sie so wollen, geprägt vom Interesse der Dichter und Denker. Da gibt es ein nicht kolonialistisches und nicht missionarisches, aufgeklärtes und neugieriges wissenschaftliches Interesse an dem, wie denn überhaupt andere Völker leben jetzt, wo man darauf gekommen ist, dass die Erde rund ist und unsere eigene Kultur nicht die einzige auf der Welt. Und so, denke ich, muss man das Entstehen der Ethnologie auch betreiben, die sie nicht einfach von vornherein denunzieren als finstere kolonialistische Verschwörung,
Ethnologie entsteht, wie vieles andere auch, nicht aus einem Faktor allein, sondern aus einem Spannungsfeld, in dem mehrere völlig gegensätzliche Kräfte miteinander streiten, sich miteinander auseinandersetzen, versuchen, den anderen zu übertrumpfen und zu überlegen, in welche Richtung soll es denn gehen. Und in diesem Widerstreit zwischen aufgeklärten Interessen eines Rousseau, eines Voltaire, eines Kant, auch eines Herder einerseits, und den kolonialen Interessen eines Pacific Rhodes oder eines Napoleon in Ägypten und so weiter andererseits, in diesem Wechselspiel, also zwischen Aufklärung einerseits und kolonialen Interessen andererseits, liegen die Anfänge des ethnologischen Denkens noch vor Tyler. Sie liegen dort, wo darüber nachgedacht wird, was kam denn vor der europäischen Industriegesellschaft, was gab es für ältere Stufen, auch vor dem christlichen Mittelalter, das uns allen noch bekannt ist. Was sind das für Menschen, die zwar religiös sind, aber nicht an Götter glauben und schon gar nicht an einen Gott glauben? Wie können wir uns die Entwicklung der Menschheit vorstellen angesichts all dieser neuen Erfahrungen in vielen Kontinenten? Da aus der Aufklärung heraus, speziell wie ich meine bei Herder, liegen also die intellektuellen Anfänge des evolutionistischen Denkens, das versucht in Gliederungen und Etappen einen Weg des Verständnisses dafür zu finden, woher die Menschheit kam und wohin sie geht. Und im Kern geht es auch heute noch genau diese Frage. Dankeschön.